In einer alten Kindergeschichte geht es um einen Affen, der durch den Dschungel läuft und in ein Schlammloch fällt. Dieser Affe versucht, erbittert aus diesem Schlammloch zu kommen, strampelt mit den Beinen, versucht irgendwie irgendwas zu erreichen. Aber weder seine Füße erreichen den Grund, noch erreichen seine Arme das sichere Ufer. Und so ist seine letzte Möglichkeit in der Verzweiflung, dass er seine Hand hochhebt, sich an seinem eigenen Haarschopf packt und nach oben zieht. Wir wissen alle, dass ihn das nicht gerettet hat. Man kann sich nicht an den eigenen Haaren aus dem Schlamm ziehen. Und doch sind wir Menschen oft genau wie dieser Affe. Wir stecken in Situationen und versuchen uns bildlich gesprochen an unseren eigenen Haaren aus der Situation zu ziehen. Und im Buch des Propheten Jona sehen wir Ähnliches. Gott gibt Jona einen Auftrag und Jona zieht alle Register, um sich selbst aus dem Willen und der Absicht Gottes zu befördern. Und wie wir in den letzten beiden Predigten gesehen haben, geht er so weit, dass er sich sogar in das tosende Meer stürzen lässt, um Gottes Plan zu entkommen. Doch Gott greift ein. Letzte Woche haben wir im Kapitel 2 des Propheten Jona gesehen, dass Gottes liebevolle, korrektive Maßnahme an Jona ansetzt. Er schafft Umstände, die exakt so passen, dass Jona korrigiert wird. Er bringt Jona genau an den Punkt, wo er ihn haben will. Und Gott tut es auf eine liebevolle Art und Weise. Wir hatten die Seite Gottes betrachtet, wie Gott Jona erzieht und ihn genau dorthin bringt, wo Jona anfängt, umzukehren. Jona hört auf, sich sozusagen an den eigenen Haaren aus dem Schlamm zu ziehen. Er kehrt um, weil Gott eben auf diese spezielle Art und Weise an Gott handelt. Statt Rettung und Ausflucht bei sich selbst zu suchen, die genauso wenig hilft, wie sich an den eigenen Haaren aus dem Schlamm zu ziehen, bewirkt Gottes liebevolle, korrektive Maßnahme Jonas Umkehr. Und genau diese Schritte werden wir uns heute im Kapitel 2 aus Jona ansehen. Im Psalm Jonas wird klar, was passiert, wenn Gottes liebevolle Korrektur ansetzt. Sie führt uns liebevoll an den Punkt, wo er uns haben möchte und bewirkt etwas. 3 Schritte der Umkehr. Dieser Psalm, er zeigt uns diese Schritte auf, die Gottes Korrektur bewirken und helfen uns ebenfalls innerhalb dieser Korrektur richtig darauf zu reagieren. Anstatt aus der Situation zu fliehen, anstatt bitter auf Gott zu werden, anstatt alles über Bord zu werfen, sind die folgenden Punkte das, was Gottes liebevolle, korrektive Maßnahme erwirken. Und auf der anderen Seite sind es die 3 Schritte, wie wir auf Gottes liebevolle, korrektive Maßnahmen reagieren sollten. Gottes liebevolle korrektive Maßnahmen bewirken 3 Schritte der Umkehr. Erstens, das Anerkennen der Autorität Gottes. Zweitens, das Eingestehen der aussichtslosen Lage. Und drittens, das Ausstrecken nach Gottes Rettung. Ihr erinnert euch noch letzte Woche an das sogenannte Sandwich-Prinzip, welches wir in der letzten Predigt erörtert haben. Wir haben in Kapitel 2 die Verse 1 uns angesehen und 2 am Ende und 3 Vers 1. Wir sehen, dass es eingerahmt ist von Gottes Handeln. Und die komplette Reaktion von Jonas Handeln ist eingerahmt von Gottes Handeln. Und das Prinzip, welches wir daraus für unser eigenes Leben lernen, das hat genau damit zu tun. Genauso wie Paulus an die Philipper in Philipper 2, die Verse 12 bis 13 schreibt: Darum, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Und dann die andere Seite. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Und wir sehen in diesen 2 Versen, in den bekannten Versen in Philipper, 2 Dinge. Erstens, die Verantwortung des Menschen, gehorsam zu sein und die Errettung auszuleben durch das Handeln. Aber wir sehen zweitens das souveräne Handeln Gottes im Leben dieser Menschen, der Wollen und Vollbringen schenkt, eben dies zu tun. Es sind beide Seiten. Und wir tendieren gerne ausschließlich auf eine dieser beiden Seiten. Nur wir Menschen müssen machen, alles liegt an uns. Oder nur Gott tut. Ich muss nichts machen, weil er macht schon. Im Englischen gibt es so ein Sprichwort, let go and let God. Wir könnten auf Deutsch sagen, mach du nichts und lass Gott alles machen. Aber in der Bibel sehen wir immer wieder, auch eben durch dieses Prinzip, durch dieses Sandwich-Prinzip, dass beides wahr ist. Wir Menschen sind verantwortlich und Gott ist derjenige, der souverän wirkt. Und genau das können wir auch im Kapitel 2 von Jona sehen. Auf der einen Seite wirkt Gott völlig souverän an Jona, damit er umkehrt. Und auf der anderen Seite ist Jona völlig verantwortlich für sein Handeln. Und wenn wir jetzt diesen Abschnitt durchgehen, dann ist es das, was wir bedenken müssen. Gott bewirkt eben dieses in seiner liebevollen Korrektur, dass wir umkehren, so wie er es möchte. Aber auf der anderen Seite sind wir für unser Handeln völlig verantwortlich, auf Gottes Korrektur in der richtigen biblischen Art und Weise zu reagieren. Schlag den Propheten Jona auf, wir lesen des Zusammenhangs wegen nochmal das gesamte Kapitel 2 bis 3, Vers 1. Jona, Kapitel 2, Abvers 1. Und der Herr entsandte einen großen Fisch, der Jona verschlingen sollte. Und Jona war im Bauch des Fisches 3 Tage und 3 Nächte lang. Und Jona betete aus dem Bauch des Fisches zu dem Herrn, seinem Gott, und sprach, aus Drangsal rief ich zu dem Herrn, und er erhörte mich. Aus dem Schoß des Totenreiches schrie ich, und du hörtest meine Stimme. Denn du hattest mich in die Tiefe geschleudert, mitten ins Meer, dass mich die Strömung umspülte, alle deine Wogen und Wellen gingen über mich. Und ich sprach, ich bin von deinen Augen verstoßen. Dennoch will ich fortfahren, nach deinem heiligen Tempel zu schauen. Die Wasser umringten mich an die Seele, die Tiefe umgab mich, Meergras umschlang mein Haupt. Zu den Gründen der Berge sank ich herunter. Die Erde war auf ewig hinter mir verriegelt. Da hast du, Herr, mein Gott, mein Leben aus dem Grab heraufgeführt. Als meine Seele in mir verschmachtete, gedachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die Verehrer nichtiger Götzen verlassen ihre Gnade. Ich aber will dir mit lauter Stimme Lob opfern, was ich gelobt habe, das will ich bezahlen. Die Rettung kommt von dem Herrn. Und der Herr gebot dem Fisch und er spie Jona ans Land. Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jona folgendermaßen. Wenn ihr in den Vers 1 von Kapitel 2 reinschaut, dann seht ihr dort Gottes Handlung. Gott greift ein, in seiner Souveränität schickt er ein Geschöpf, um Jona zu verschlingen. Und wie in Hiob bekommen wir hier einen kleinen Einblick in das souveräne Handeln Gottes hinter den Kulissen. Normalerweise verwehrt uns Gott eben diesen Einblick und er verwehrt uns diesen Einblick zu Recht. Aber ab und zu lässt uns Gott seine Majestät erkennen. Wie Mose, der einen kleinen Einblick, einen Bruchteil der Herrlichkeit Gottes zu sehen bekam, als Gott an ihm vorüberging, so ist genau dieser Vers ein Einblick da rein. Und ich betone das, weil wir manchmal taub, gefühlstaub dafür geworden sind, was wir gerade in dem Wort Gottes lesen. Und dieser Vers 1, er ist so ein Vers, denn er zeigt die Autorität Gottes. Ich betone das aus genau dem Grund, weil wir etwas sehen, wie Gott handelt. Gott entsendet einen Fisch, er bedient sich seiner Schöpfung, um sein Ziel zu erreichen. Nicht nur wird Jona dadurch umkehren, sondern eine ganze Stadt voller Heiden. Gott zeigt, dass er die absolute Autorität hat, die absolute Autorität zu tun, was ihm gefällt, um sein Ziel sowohl mit einzelnen Menschen als auch mit dem Weltplan zu erreichen. Und es ist eben dieses Wirken Gottes, welches den ersten Schritt der Umkehr bei Jona bewirkt. Das Erste, was passiert ist, das Anerkennen der Autorität Gottes. Der Vers 1 gibt uns eine Einleitung, in der gesagt wird, dass Jona im Bauch des Fisches war. Und was war die erste Auswirkung? Schaut mal in den Vers 2. Und Jona betete aus dem Bauch des Fisches zu dem Herrn, seinem Gott, und sprach. Was ist die Auswirkung? Jona betet. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Jona nicht mit Gott gesprochen. Er war auf Gottes Befehl hin losmarschiert, aber in die falsche Richtung, und hatte sich direkt auf den Weg nur weit weg von Gott gemacht. Nicht weg von Ninive, sondern weg von dem Angesicht des Herrn. Jona 1, Vers 3, da machte sich Jona auf, um von dem Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen. Am Ende von Vers 3, nach Tarsis zu fahren, weg von dem Angesicht des Herrn. Er, der Prophet Israels, auf der Flucht vor dem Gott von Himmel und Erde. Ich wiederhole nochmal, er, Jona, hatte eine gute Theologie, aber in seinem Leben wurde kaum etwas sichtbar davon. Und das im Übrigen auch in Bezug auf die Autorität Gottes. Denn wenn Gott alle Autorität besitzt, dann bleibt uns Menschen eigentlich nichts anderes übrig, als sich unter diese Autorität unterzuordnen. Gott, der Herr, er dreht die Schraubzwinge immer weiter zu. Es wird bis zu diesem Kapitel 2 immer enger für Jona und schwieriger. Er versucht durch seine Flucht in den Tod, dem Angesicht des Herrn, ein letztes Mal zu entkommen und seiner Autorität ein letztes Mal zu entfliehen. Doch die Realität ist, dass es niemals möglich ist. Der Psalmist David, er schreibt im Psalm 139 ab Vers 9, nähme ich Flügel der Morgenröte und ließ mich nieder am Ende des äußersten Meeres, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. David bekennt hier, dass egal wohin er fliehen würde, Gott könnte und würde ihn nicht verlassen. Und genauso wenig kann Jona vor Gott fliehen. Als Jona im Meer versinkt, wird klar, dass Gott immer noch völlige Autorität hat. Der Fisch verschlingt ihn. Und jetzt schaut nochmal in den Vers 2. Als Jona im Meer versinkt, wird klar, dass Gott diese Autorität hat. Jona flieht wieder, aber schaut mal in den Vers 2. Was tut Jona? Er flieht in die richtige Richtung. Er flieht zu dem Herrn. Und wenn wir den Propheten Jona bis zu diesem Zeitpunkt gelesen haben, dann ist es sehr auffällig, wie viel Wert der Schreiber darauf legt, dass Jona wirklich vor dem Herrn auf der Flucht ist. Und er macht es klar durch die Aussagen in dem Vers 3, den wir eben gelesen haben, und durch das Verhalten von Jona. Und dadurch ist dieser Vers 2 kein einfacher Nebensatz, sondern er ist der deutliche Kontrast zu dem bis jetzigen Verhalten Jonas. Jona, er ruft zu dem Herrn, er wendet sich an Gott selbst, er legt seinen Eigensinn, seine Sturheit ab, seinen Stolz. Er ist gedemütigt. Er erkennt hier, dass er seine Richtung ändern muss. Ja, Jona ändert mit diesem Gebet seine Richtung. Er fängt an umzukehren. Und nicht nur das, schaut nochmal genau in den Vers. Dort steht, und Jona betete zu dem Herrn, es ist groß geschrieben, zu Yahweh, seinem Gott. Er erkennt Gott hier als Autorität an und er betet zu dieser Autorität als seinem Gott. Nicht ein ferner Gott, nicht ein Gott der Heiden, nicht ein Gott des Volkes Israels nur. Nein, er weiß, es ist sein Gott. Aber in diesem Satz wird klar, dass Jona bemerkt, Gott hat das Sagen. Er war weggelaufen, er hatte ignoriert, er war aktiv gegen Gottes Handeln unterwegs, aber Gott, er bringt ihn durch diese Situation wieder an exakt den Punkt, wo er ihn haben will. Und Jona muss anerkennen und sagen, Gott hat das Sagen. Und wie wir auch letzte Woche gesehen haben, nutzt Gott dafür drastischste Maßnahmen. Es war, wie gesagt, keine Kleinigkeit, im Magen eines Fisches zu sein. Jona wusste ja nicht, dass er aus diesem Magen entkommen wird, dass er da lebend rauskommt. Versucht euch in diese Lage zu versetzen. Es muss schrecklich, es muss grauenvoll gewesen sein. Gott macht hier seinen Autoritätsanspruch über Jona unmissverständlich klar. Ja, Gottes Korrektur ist liebevoll. Gott ändert nichts an seinem Charakter. Das haben wir ganz ausführlich in der letzten Predigt gesehen und das müssen wir festhalten. Das bedeutet aber nicht, dass Gott Jona hier mit Samthandschuhen anfasst. Nein, das bedeutet sogar, dass Gott Jona eben nicht laufen lässt. Er erhöht den Druck ins Extreme. Und so lernt Jona hier, Gott hat die Autorität. Wenn Gott spricht, dann gehorchen Wind und Wellen. Sie gehorchen ihm aufs Wort. Wenn Gott ruft, dann gehorcht der Fisch und er macht exakt, was Gott ihm sagt. Moleküle, sie beugen sich unter der Stimme des einzig wahren Gottes. Sie stehen still, wenn sie es sollen. Sie bewegen sich, wenn Gott ruft. Gott hat die absolute Autorität. Und Gott, er nimmt sie auch in Anspruch. Niemand kann vor ihm weglaufen oder seine Pläne vereiteln. Wie der Prophet Jesaja in Jesaja 14, 27 sagt, denn der Herr, der Herrscher, hat es beschlossen, wer will es vereiteln? Seine Hand ist ausgestreckt, wer will sie abwenden? Rhetorische Frage. Niemand. Jona, er versteht. Und er handelt jetzt auch danach, er ruft zu dem, der ihn gerufen hatte. Und er erkennt sein Handeln und seine Autorität an. Schaut mal in den Vers 4 rein. Jona 2, Vers 4. Dort schreibt Jona, und doch hattest du mich in die Tiefe geschleudert, mitten ins Meer, dass mich die Strömung umspülte, alle deine Wogen und Wellen gingen über mich. Moment, wer hatte Jona ins Meer geworfen? Waren es nicht die Seeleute? Jona, er sieht und artikuliert hier klar, Gott hatte all das bewirkt. Und Gott war damit derjenige, der seine Autorität souverän in dieser Situation arbeitet und Jona auf den Grund des Meeres wirft. Und Jona erkennt, Gott hat die Autorität. Er ist an der Macht. Und dieses Prinzip, das sehen wir in der Schrift immer wieder. In Begebenheiten, wo David sich in Chronik, das haben wir letzte Woche gesehen, für die Strafe aus Gottes Hand entscheiden, da finden wir es genau so. In 1. Chronik 21 steht, dass Satan David reizte und David sündigte. Aber in Samuel wird die gleiche Geschichte erzählt, aber eben die andere Perspektive eingenommen, dass Gott selbst der souveräne Herrscher im Hintergrund ist und eben dies so führte. Wie können wir das erklären? John MacArthur schreibt dazu, diese scheinbare Diskrepanz lässt sich auflösen, wenn man versteht, dass Gott Satan souverän und mit Erlaubnis einsetzt, um seine Ziele zu erreichen. Gott benutzt Satan, um Sünder zu richten, um Heilige zu läutern, um die Menschen in der Gemeinde zu disziplinieren und um gehorsame Gläubige weiter zu reinigen. Weder Gott noch Satan zwangen David zur Sünde, aber Gott erlaubte Satan, David zu versuchen und er entschied sich für die Sünde. Die Sünde brachte sein stolzes Herz zum Vorschein und Gott handelte mit ihm dafür. Wieder eine ähnliche Situation finden wir bei Josef. Seine Brüder verkauften ihn nach Ägypten und Josef musste fürchterlich darunter leiden. Waren sie verantwortlich? Ja. Hatten sie es mit ihrer Hand getan? Ja. Und doch, sagt Josef in Kapitel 50 von 1. Mose, ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen, um es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. Und Josef sieht es genau richtig. Ja, die Brüder aus Bosheit, sie machten es aus böser Absicht und führten es genau so, wie er es wollte. Und so ruht Josef in diesem Wissen, dass Gott es eben bewirkte. Er anerkennt die Autorität Gottes über all diesen Dingen. Und genauso auch Jona. Es waren die Umstände und die Seemänner, die ihn in ihrer Verzweiflung ins Meer warfen. Aber seht ihr in Vers 4 die Änderung in Jonas Haltung? Er betet zu Gott und anerkennt seine Autorität. Ja, Herr, du hast mich in die Tiefe des Meeres geworfen. Es war dein Plan, es war deine Allmacht, es war deine Autorität. Lest mal weiter in Vers 4. Er sagt hier, deine Wogen und Wellen gingen über mich. Auf der einen Seite sind es wortwörtlich Gottes Wellen gewesen. Versteht ihr? Er sagt hier nicht, die Wellen, die der Sturm verursacht hat. So wie heute alles Mutter Natur zugeschrieben wird. Der Sturm, als wäre er eine Person, gar eine Gottheit, die entscheidet, Jona zu begraben. Nein, sondern deine, Herr, deine Wellen gegenüber mich. Er weiß und sagt es auch, es sind die Wellen des Herrn, die der Herr auftürmte, denen der Herr befahl, dass sie sich auf Jona stürzen sollten. Und selbst wenn es als Metapher in diesem Psalm für das unendliche Leid an Jona gebraucht wird, so ist es die Anerkennung der Autorität Gottes. Gottes liebevolle, korrektive Maßnahmen, sie bewirken, dass Jona die Autorität Gottes anerkennt. Jona kehrt um. Es ist der Punkt, an den Gott ihn gebracht hat. Es ist das Erbarmen Gottes mit Jona, welches ihn punktgenau so einkesselt, dass Jona macht, was nötig war. Er musste anerkennen, Gott sitzt im Regiment. Und so sehen wir heute in unserer Gesellschaft exakt das Gegenteil. Menschen lehnen jegliche Autorität ab und die Welt versinkt im Chaos. Aber wir müssen gar nicht so weit gehen. Gott hat diesen absoluten Autoritätsanspruch auch in unserem Leben. Er ist der Herr. Er ist unser Herr. Er ist unser Herrscher. Ja, es ist der Vater mit eben dieser Liebe, diesem Erbarmen, dieser Barmherzigkeit. Aber genau aus diesen Eigenschaften heraus übt er seine Autorität auch aus. Wir sind uns unter seiner Autorität. Und wenn wir vom Weg abkommen, dann wird er liebevoll, aber bestimmt dafür sorgen, dass wir das erkennen. Und genau so musste es auch der König David erkennen. Als er, wie wir letzte Woche gesehen haben, den Ehebruch mit Bathseba beging, da schrieb ihn Gott nicht ab. Aber der Herr zeigte David auf, der im Regiment sitzt. David musste durch bitteres Leiden gehen. Er verlor sein Kind, das starb. Während dieser Phase litt er unbeschreiblich und Gottes Konsequenz und seine Autorität, sie werden überdeutlich. Gott sitzt im Regiment und er bestimmt. David musste das lernen und sein Ehebruch, er hatte Auswirkungen bis an sein Lebensende. Er musste anerkennen, Gott hat die Autorität. Und trotzdem will ich dich ermutigen. Wenn du vom Weg abgekommen bist, wenn du Gott ungehorsam gewesen bist oder noch ungehorsam bist, wenn du vor seiner Berufung wegläufst, der erste Schritt ist, dass du seine Autorität anerkennst. Er sitzt auf dem Thron. Er hat das Sagen über dein Leben. Kehr um, es ist jederzeit möglich. Egal wie weit du dich schon wegbewegt hast. Vielleicht bist du kurz vor Tarsis. Aber kehr um. Es ist Gottes liebevolle, korrektive Maßnahme, die dich zur Umkehr geleitet. Und wenn du gar nicht gläubig bist, dann gilt das gleiche Prinzip. Erkenne Gottes Autorität an. Er ist der Herrscher. Er ist der Herrscher der ganzen Welt. Und egal wie weit du versuchst zu fliehen, du wirst ihm niemals entkommen. Der Unterschied ist, dass du als Ungläubiger, wenn du nicht umkehrst, dass du nach deinem Tod vor ihm stehen wirst und er wird dein Richter sein. Und so will ich dir mit dem Schreiber des Hebräerbriefs zurufen: Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Gott hat die absolute Autorität, sei gehorsam. Aber selbst wenn du nicht auf Abwägen bist, es ist eine so gute Erinnerung, wenn du dich in Anfechtung befindest, die Gott einsetzt, um dich zu schleifen, um dich Christus ähnlicher zu machen, um dich in der Heiligung voranschreiten zu lassen, dann lass dich ermutigen. Gott hat alle Autorität. Es sind seine Wellen und Wogen, die in dein Leben kommen. Und diese Wellen und Wogen, diese Umstände, sie gehorchen Gott aufs Wort. Er ist der Herrscher. Er ist, wie auch Jona es in Vers 4 ausdrückt, er ist derjenige, der dich in das Herz der Meere wirft, um dich an den Punkt zu bringen, an dem er dich haben will. So erkenne seine Autorität an. Spurgeon, er sagt, kiss the wave that throws you against the rock of ages. Und er sagt damit, küss diese Welle, die dich gegen den Felsen schlägt, der Christus ist. Und er sagt das aus Depressionen heraus, weil er weiß, Gott ist es, der diese Wellen bringt. Es ist sein liebevoller Charakter. Und er macht es, um mich ihm ähnlicher zu machen. Und wer Spurgeons Leben ein bisschen kennt, durch was für Leid und Depressionen er ging, er kommt genau zu dieser Erkenntnis. Jona, er erkennt es ebenfalls, dass es Gott ist, der seine Autorität walten lässt. Er schaut auf das, was Gott tut. Und dann muss er eingestehen, in welch auswegsloser Lage er selbst ist. Und das ist der zweite Schritt, das Eingestehen der aussichtslosen Lage. Sein Gebet startet der Prophet wie folgt. Schaut mal in den Vers 3. Aus meiner Drangsal rief ich zu dem Herrn und er erhörte mich. Aus dem Schoß des Totenreiches schrie ich und du erhörst meine Stimme. Wir haben uns das letzte Mal ein wenig mit Poesie beschäftigt. Und einer der Punkte ist, dass die hebräische Poesie eben keine Reime hat, sondern unter anderem mit Parallelismen arbeitet. Und im Bewusstsein der Autorität Gottes gesteht Jona hier seine aussichtslose Lage eben in solch einem Parallelismus ein. Bis zu diesem Zeitpunkt hat er ebenfalls erkannt, dass seine Lage schlecht ist. Aber seine Reaktion, sie war bis zu diesem Zeitpunkt Flucht aus den Umständen. Als Gott ihn zuerst ruft, da sind es auch schwierige Umstände, die Gott in sein Leben bringt. Stellt euch das mal vor, da kommt Gott und sagt dir, du hast hier ein tolles Land, schönes Haus, gute Arbeit, nette Nachbarn, aber jetzt, weißt du was, jetzt gehst du mal da und dahin zu den Menschen in die Gegend, die du echt nicht magst und die Menschen, die du vielleicht noch viel weniger magst und du machst, was ich dir sage. Das sind keine leichten Umstände. Und die Reaktion ist bekannterweise seine Flucht. Weg hier. Ich muss aus der Situation raus. Dann wird alles besser. Und dann bringt der Herr in seiner Autorität noch härtere Umstände. Wie in einer Apfelpresse wird der Druck noch viel größer. Und Jona versucht schon wieder, aus den Umständen zu fliehen. Er weiß, es ist schwierig. Aber seine Flucht ist diesmal nicht auf die Seite, wo das Gras angeblich grüner ist, sondern in exakt das andere Extrem. Er flieht in den Tod. Zumindest versucht er es. Jetzt ist er im Fisch. Er anerkennt, Gott hat die absolute Autorität und er muss vor Gott, seinem Herrn, eingestehen, meine Lage ist aussichtslos. In dem Vers 3, den wir gerade gesehen haben mit dem Parallelismus, sehen wir exakt das. Und er verwendet dieses Mittel. Schaut mal in den Vers 3 rein und wir gehen die Zeilen kurz durch. Die erste Zeile, da sagt er, aus meiner Drangsal rief ich zum Herrn. Und diese Zeile ist gedanklich parallel zu, aus dem Schoß des Totenreiches schrie ich. Seht ihr das? Beides sind ähnliche Gedanken, die aber Gleiches sagen wollen. Dann zurück zur zweiten Zeile. Er sagt, und er erhörte mich, und dann die letzte Zeile, und du hörtest meine Stimme. Auch hier, seht ihr das, wie die Gedanken sich parallel wiederholen? Und das ist ein sehr bekanntes Stilmittel in der Poesie. Jona drückt hier zwei Dinge auf unterschiedliche Art und Weise aus. Wir werden jetzt auf den ersten Punkt eingehen und zum Schluss im dritten Punkt dann noch auf seinen zweiten Gedanken. Mit der Aussage, aus meiner Drangsal und aus dem Schoß des Totenreiches gesteht er seine auswegslose Lage ein. Jona ist mit seinem Latein am Ende. Wenn er hier von Drangsal spricht, dann ist das Leid und Not. Es ist wie eine Weintraube, die in der Kälte zertreten wird. Es ist eine qualvolle Bedrückung, die dich auf den Boden wirft und du siehst keine Möglichkeit mehr zu entkommen, keine Möglichkeit mehr überhaupt jemals aufzustehen. Diese Drangsal und diese Betrübnis, sie zermürbt und sie bringt an das Ende des eigenen Rates. Und genau dort befindet sich Jona. Er drückt es parallel noch so aus, dass er sagt, ich bin im Schoß des Totenreiches. Er benutzt diese beiden Worte, um das abgrundtiefe Elend zu beschreiben, in dem er sich befindet. Jona, er ist am Ende. In Vers 4 spricht er davon, dass er in der Tiefe ist. Schaut mal in den Vers 5, was er da sagt. Er sagt hier, ich bin vor den Augen des Herrn verstoßen. Und in Vers 6, wenn ihr noch einen Vers weitergeht, dann finden wir wieder diese parallele Gedanken. Die Wasser umringten mich bis an die Seele, die Tiefe umgab mich, Meergras umschlang mein Haupt. Seht ihr das? All die Umstände, für die Gott in seiner Autorität gesorgt hatte, sie haben Auswirkungen auf ihn und sie haben Auswirkungen auf seinen Körper und auf seine Seele. Sein Körper ist von den Umständen betroffen, aber genauso sein Inneres. Sein ganzes Ich leidet massiv unter der liebevollen, korrektiven Maßnahme Gottes. Der Vers 7. Zu den Gründen der Berge sank ich hinunter. Die Erde war auf ewig hinter mir versiegelt. Versteht ihr den Gedanken? Wie gesagt, er weiß ja in dem Moment noch nicht, dass er jemals gerettet wird. Er weiß nur, es geht tiefer und tiefer. Und er beschreibt es so drastisch, dass er sagt, die Erde war hinter mir versiegelt. Es gibt keinen Weg zurück. Das war's. Keine Rettung. Ähnlich wie die Bergarbeiter, ich glaube es war Schiele, die Kilometer tief unter der Erde in der Grube arbeiten und die Gänge werden verschüttet. Kein Weg zurück. Wie beklemmend muss dieses Gefühl gewesen sein. Und schaut mal, am Ende von diesem Vers sagt er, dass er im Grab war. Seht ihr das? Lebendig in einem Fisch, begraben in den Tiefen des Meeres. Wozu führt das? Schaut mal in den Vers 8. Seine Seele verschmachtete in ihm. Das ist absolute Hoffnungslosigkeit. Das ist mehr als das schlechte Gefühl in der Magengrube. Es ist das pure Elend. Körperlich am Ende, seelisch qualvoll bedrängt, verstoßen von den Augen Gottes. Und doch können wir in seinen Aussagen Hoffnung erkennen. Warum? Weil wir etwas bei Jona erkennen können, was wichtig ist. Jona gesteht seine aussichtslose Lage ein. Und er erkennt sie nicht nur an, sondern er bringt sie vor den Einzigen, der helfen kann, vor Gott selbst. So massiv Gottes Eingreifen hier auch ist, er verfehlt sein Ziel nicht. Ja, Jona gebrauchte eine ganze Menge Druck und Not, um umzukehren. Aber wir sehen, dass er nicht nur Gottes Autorität anerkennt, sondern dass er auch seine aussichtslose Lage vor Gott eingesteht. David, nach der Affäre mit Bathseba, er antwortet im Psalm 51 ähnlich. Er ruft zu Gott und sagt, lass mich Freude und Wonne hören, damit meine Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Ja, Gott hat es getan. Er hat es bei David und Jona aufgrund von Sünde getan. Er hat es bei Hiob und Paulus getan, weil er seine Männer damit veränderte. In allen Fällen, ob aufgrund von Sünde oder aufgrund der Tatsache, dass der Herr damit seine Diener schliff, mussten alle eingestehen, wir sind in einer aussichtslosen Lage. Paulus wird, als er noch als Saulus ungläubig unterwegs ist, sogar mit Blindheit geschlagen, damit er umkehrt und gerettet wird. Und warum ist dieses Eingestehen der aussichtslosen Lage vor Gott, warum ist es ein wichtiger Punkt in der Umkehr? Weil wir Gott dann als Herrscher anerkennen müssen und wir eingestehen müssen vor ihm, wir sind am Ende. Das Problem des Stolzes des Menschen ist, dass er irgendwie denkt, er hat doch noch alles in der Hand. Das fängt schon bei den Kindern an, die sagen, schaffe ich schon ganz alleine, selbst wenn sie es nicht schaffen. Und das zieht sich weiter bis zu den Erwachsenen. Sie denken, sie können alles ohne Gott. Viele Menschen denken sogar, sie können sich selbst retten. Alle Religionen der Welt bauen auf exakt diesem Prinzip auf. Der Mensch denkt, er kann sich selbst retten. Und wenn Not und Leid kommt, dann rennen die Menschen zu allem Möglichen hin, anstatt zu Gott, dem Retter selbst. Und wisst ihr was? Sogar wir Christen sind nicht gefeit davor. Was ist, wenn Anfechtung? Was ist, wenn Not und Schwierigkeiten in dein Leben kommen? Wir haben fast schon einen Fluchtinstinkt, der uns in alle möglichen Richtungen treibt, aber nicht in die Arme Gottes. Statt Gottes liebevollen korrektiven Maßnahmen in der richtigen Art und Weise zu begegnen, fliehen wir lieber in alle möglichen anderen Dinge. Die einen, sie distanzieren sich innerlich oder auch äußerlich von Situationen, von Menschen oder sogar vor der Gemeinde. Sie springen von Gemeinde zu Gemeinde, weil ja überall so schwierige Menschen sind. Nein, dann lieber dorthin, wo das Gras grüner ist, wo alles einfacher und schöner ist, wo die Menschen auch besser sind. Wieder andere distanzieren sich von Menschen oder der Gemeinde oder dem Ehepartner innerlich. Wiederum andere fallen in tiefste Betrübnis und wünschen sich, ihr Leben sei bald beendet. Andere wiederum fliehen zu den angeblich so toll schimmernden Dingen der Welt, nur um Gottes Plan zu entgehen, der mit Schwierigkeiten und Herausforderungen verknüpft ist. Die Möglichkeiten sind hier unendlich, in die wir fliehen. Aber eine Frage für dich zum Überlegen. Gibt es Situationen, wo du deine Berufung ausleben sollst, du aber genug Gründe bei dir selbst findest, warum das nicht geht, zu schwierig ist, zu viele Herausforderungen mit sich bringt oder kein Verständnis von anderen Menschen oder? Gibt es Situationen, wo Gott dich schon in Situationen bringt, wo der Druck schon zunimmt, aufgrund von Umständen, aufgrund von Beziehungen, und du findest alle möglichen Punkte, wie du am besten daraus entfliehen kannst? Wenn du selbst darüber nachdenkst, über die letzten Tage, über die letzten Wochen, über die letzten Monate, fallen dir Punkte ein. Ich vermute, jedem fallen Punkte ein. Kleine Dinge, vielleicht auch größere. Und das ist auch gar nicht unnormal. Denn Gott, der liebende Vater, er hat ja gute Werke für uns bereitet, dass wir in eben diesen wandeln sollen. Und das wird automatisch Anfechtungen mit sich bringen. Sogar Timotheus, er muss in 1. Timotheus 4,14 von Paulus daran erinnert werden, die Gnadengaben, die ihm gegeben wurden, nicht zu vernachlässigen. Und Paulus, er bekommt sogar gesagt, du musst viel für Christus leiden. Es ist nicht unnormal, wenn wir in diesen Situationen stehen. Es ist auch nicht unnormal, wenn wir ab und zu Probleme damit haben, mit den Dingen, zu denen Gott uns beruft. Er wird uns herausfordern, er wird uns erziehen. Er wird es tun bei Sünde, er wird es tun, aber auch aus dem Grund, um uns seinem Sohn ähnlicher zu machen. Dass wir in die Situation kommen, ist nicht das Problem, sondern unser Umgang damit. Wenn du also eben über ein paar Dinge nachgedacht hast, dann frage dich, wie gehe ich eigentlich damit um? Versuchst du zu fliehen? Versuchst du lieber ein besseres Leben zu bekommen? Oder versinkst du im Leid? Egal welche Wege es gibt, die dir einfallen, es gibt nur einen richtigen. Du musst deine aussichtslose Lage vor Gott eingestehen. Und mit aussichtslos meine ich hier in Bezug auf deine eigene Kraft und deine fehlende Allmacht. Selbst in Kleinigkeiten ist das doch so, oder? Wer sorgt denn dafür, dass du jeden Monat Geld bekommst? Ja, mein Arbeitgeber. Nein. Gott sorgt in seiner Autorität dafür. Er hat volle Autorität und Macht. Und selbst in den kleinsten Dingen müssen wir vor dem Herrn eingestehen und sagen, Herr, ich habe nicht mal die nächsten 10 Minuten unter Kontrolle. Wenn ich nur auf mich vertraue, dann bin ich in einer aussichtslosen Lage. Wir schaffen es doch nicht mal, die volle Kontrolle und Autorität über unseren eigenen Autoschlüssel und das Handy zu bewahren. Selbst das zeigt uns jeden Tag unsere aussichtslose Lage. Wenn ihr das Handy verliert, den Schlüssel verlegt, denkt daran. Es ist eine gute Erinnerung Gottes daran. Ohne ihn ist unsere Lage aussichtslos. David geht so weit im Psalm 51, dass er sagt, Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o Gott, nicht verachten. Erkenne Gottes Autorität an. Er ist der Herrscher und gestehe deine aussichtslose Lage vor ihm ein. Wenn du dich nur auf dich verlässt, wenn du dich nur auf deine Pläne verlässt, wenn du dich nur auf deine Kraft verlässt, ist es aussichtslos. Aber bleib nicht dabei stehen. Auf der einen Seite ist die Autorität Gottes, auf der anderen Seite unser Unvermögen. Aber wisst ihr was, wenn wir dabei stehen bleiben, dann ist es hoffnungslos. Aber wir sind nicht hoffnungslos. Warum? Weil Gott der Retter ist. Und so bewirkt Gottes liebevolle Korrektur für Maßnahme das Anerkennen von Gottes Autorität, dass er der Herrscher und derjenige ist, der alles souverän führt und lenkt. Und es führt dazu, dass wir auch unsere aussichtslose Lage, unsere Unfähigkeit eingestehen müssen. Aber er bewirkt auch, dass wir uns zu ihm nach Rettung ausstrecken. Und das ist unser dritter Schritt, das Ausstrecken nach Gottes Rettung. Jona, er hat alles gemacht, aber sich nach Gottes Rettung ausstrecken, das gehörte nicht zu dieser Liste. Er war nicht nach dem Auftrag Gottes selbst nachgekommen und er hat ihm nicht gesagt, Herr, ich habe größte Mühe mit deinem Auftrag, dass ich diese Leute zur Umkehr aufrufen soll. Er hatte auch nicht bei Gott um Rettung gesucht, um dieses Dilemma zu lösen. Er hatte trotz Aufforderung der Seeleute nicht zu Gott um Rettung gerufen. Nein, er versuchte sich selbst zu retten vor dem Angesicht des Herrn. Und jetzt, wo er die Autorität Gottes anerkennen muss und seine aussichtslose Lage vor ihm eingesteht, jetzt sucht er seine Rettung bei dem Einzigen, wo Rettung zu finden ist. Er streckt sich in seiner größten Not, in seiner Drangsal, in dem dunklen Fisch, in den Tiefen des Meeres, nach dem Einzigen aus, der retten kann. Gott selbst, sein Gott. Zurück zu Vers 3. Schaut euch den Vers 3 an. Aus Drangsal rief ich zu dem Herrn, und er erhörte mich. Aus dem Schoß des Totenreiches schrie ich, und du hörtest meine Stimme. Wir haben die ersten Parallelen schon betrachtet. Wir gehen jetzt zurück und sehen uns an, wie sich Jona nach Rettung von Gott ausstreckt. Jona in größter Not, er ruft, er schreit sogar zu Gott. Seht ihr das in Vers 3? Er ist in größter Verzweiflung. Wir Menschen, vor allen Dingen im Erwachsenenalter, wir sind sehr gut darin, gute Miene zu bewahren, wenn es richtig schlecht läuft. Aber wer mal zu einem Notfall dazugekommen ist, wo Menschen in Todesangst waren, wo sie massive Schmerzen hatten und voller Verzweiflung waren, wisst ihr, was die Leute machen? Der größte Mann, er schreit. Und so auch Jona hier. Er ist voller Verzweiflung. Er ist so tief gesunken, dass seine anfängliche Wortlosigkeit weicht und durch ein Schreien zu Gott ersetzt wird. Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied zu vielen anderen Menschen, die schreien. Lasst mich das kurz mit dem ersten Buch der Könige beschreiben. Hier gibt es die Geschichte, wo Eli, der Prophet Elia und die Baalspriester auf einem Berg stehen. Dem Volk soll hier bewiesen werden, dass die Baalspriester nur nicht existente Götter anbeten und dass Elia, der Prophet, der Einzige ist, der den wahren Gott anbetet. 1. Könige 18, die Baalspriester riefen und sie schrien im Übrigen auch. Dort steht, und sie nahmen den Jungstier, den man ihnen gab, und bereiteten ihn zu. Und sie riefen den Namen Baals an vom Morgen bis zum Nachmittag und sprachen, Baal, erhöre uns! Aber da war keine Stimme, noch Antwort. Und sie hüpften um den Altar, den man gemacht hatte. Und jetzt Elia, ganz sarkastisch, redet und sprach, ruft laut, denn er ist ja ein Gott, vielleicht denkt er nach oder ist beiseite gegangen oder ist auf Reisen oder er schläft vielleicht, vielleicht wird er aufwachen. Und sie riefen laut und machten sich Einschnitte nach ihrer Weise mit Schwertern und Spießen, also sie ritzten sich, bis das Blut an ihnen herunterfloss. Als aber der Nachmittag vergangen war, weissagten sie, bis es Zeit war, das Speisopfer darzubringen. Aber da war keine Stimme, noch Antwort und Aufhorchen. Hier rufen auch Menschen. Sie schreien sogar, aber nichts passiert. Warum? Sie rufen nicht zu dem einzig wahren existierenden Gott, sondern sie suchen ihre Hilfe bei Göttern, die nicht echt sind. Und was ist der Unterschied zu Jona? Schaut mal nochmal in den Vers 2. Jona schreibt hier, dass der Herr was tut? Er antwortete ihm. Der Herr hört seine Stimme. Das ist der größte Unterschied. Dieser Gott der Bibel, er existiert wirklich. Und er hört auf Jonas Schreien. Und auch hier sehen wir wieder bestätigt, was wir in der letzten Predigt schon gesehen haben. Gott, er hat Erbarmen, obwohl Jonas so abtrünnig war. Er hört auf Jonas Schreien. Und er tut das ebenfalls so oft bei seinem Volk Israel. Wenn ihr das Alte Testament durchlest, dann wenden sie sich von Gott ab. Sie gehen sogar so toten Götzen hin, bringen Opfer da. Gott bringt massives Leid über sein Volk. Sie kehren um. Und was lesen wir so oft? Und die Kinder Israel schrien zu dem Herrn. Und was? Was passierte? Und der Herr, er hörte sie. Er schickt Propheten. Rettung. Gott reagiert. Und so groß Jonas Elend hier ist, schaut mal in den Vers 5. Er fühlt sich von den Augen Gottes verstoßen. Er weiß, er hat sich vor dem Angesicht des Herrn entfernt. Aber er richtet sich auf Gott aus und er will wieder zurück. Seht ihr das? Und dann Jona 2, Vers 7. Schaut in den Vers. Dort sagt er, dass er zu den Gründen der Berge sang. Wir haben das eben schon betrachtet. Aber dann der zweite Teil. Da hast du, Herr, mein Gott, mein Leben aus dem Grab heraufgeführt. Jona, er ist am Ende der Erde. Er ist wie in einem Grab, aber er schreibt, wie Gott ihn daraus herausführte. Die Verse 3 bis 7 in der Mitte, den Vers 7 kann man aufteilen, sie beschreiben sein Rufen und Schreien in der Mitte des Elends. 3 bis 7. Dort sehen wir sein Gebet, sein Rufen. Und dann kommt in der Mitte von dem Vers 7 wie ein kleiner Bruch. Und hier schreibt er jetzt in seinem Psalm, wie Gott diese Rettung bringt. Es ist also die Rückschau darauf, wie Gott ihn aus diesem Grab rettet. Er war eigentlich hoffnungslos verloren. Mal ehrlich, wie groß ist die Chance, dass ein Riesenfisch einen Mensch verschluckt und ihn zurückbringt an den Strand und ausspuckt? Gott erbarmt sich über Jona. Und warum tut er das? 2 Vers 8. Jona sagt, als meine Seele in mir verschmachtete, gedachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Seht ihr den direkten Zusammenhang in diesem Vers 8? Als die Seele verschmachtete, da gedachte Jona an den Herrn. Hat das einen Zusammenhang? Das Verschmachten der Seele und an den Herrn gedenken? Ja. Gott brachte ihn in Umstände, die seine Seele verschmachten ließ. Und das führte dazu, dass Jona wieder an den Herrn gedachte und mit seinem Gebet anfing, wieder umzukehren. Jona geht in Vers 9 und 10 so weit, dass er darauf hinweist, dass die Götzendiener keine Gnade haben, aber dass er Gott opfern wird. Erinnert euch an das? Das an was? Was vorher passiert ist? Die Seeleute. Nicht nur kommt Gott mit den Seeleuten an sein Ziel, sondern er kommt mit Jona eben auch an sein Ziel. Er lobt Gott und will nun tun, was Gott ihm aufgetragen hat. Was ist Jonas Fazit? Geht mal in den Vers 10 an das Ende. Was sagt Jona da? Die Rettung kommt von dem Herrn. Seht ihr, wie er sich nach Gottes Rettung ausstreckt, er ruft, er schreit zu Gott in seinem Elend, Gott hört und Jona stellt fest, bei dem Herrn, da ist Rettung. Ja, er muss anerkennen, dass Gott hier am Ruder steht und die Autorität hat. Er muss eingestehen, dass er vor Gott in einer aussichtslosen Lage ist und er hat nur noch eine einzige Möglichkeit, sich nach Gottes Rettung auszustrecken. Und so will ich euch ermutigen, sucht Rettung nicht irgendwo, sucht sie ausschließlich bei Gott. Das gilt auch für dich, wenn du gar nicht gläubig bist, wenn du hier Sonntag für Sonntag sitzt oder das erste Mal hier bist und sowas hörst. Rettung gibt's nur bei Gott. Er alleine kann dich von deiner Schuld und von deinen Sünden befreien. Er allein hat Autorität über dich und er beansprucht diese Autorität auch. Strecke dich nach seiner Rettung aus. Und wenn du als Gottes Kind von Gott abgewichen bist, vielleicht bist du schon eine ganze Weile in die falsche Richtung unterwegs. Du fliehst und vielleicht denkst du jetzt, für mich gibt es keinen Weg zurück. Doch, doch, kehre um, strecke dich nach seiner Rettung aus. Es gibt Hoffnung, weil es Gott ist. Wenn es nur nicht existente Götter aus Holz wären, ja, dann wärst du hoffnungslos verloren. Aber Gott ist ein Rettergott. Rufe zu ihm, es ist immer nur ein Schritt zurück. Und ihr Lieben, sucht Rettung immer bei Gott. Ich sage immer, weil wir hier gerade von so großen Situationen reden, aber in all den alltäglichen Situationen ist es doch genauso, oder? Es kann sogar sein, dass dein Reifen am Fahrrad platt ist. Und die Frage ist, wie reagierst du darauf? Oder wenn du deine Schlüssel verlegt hast? Oder selbst auf dem Weg zur Gemeinde heute Morgen. Denk daran, Gott in seiner Autorität, er hat alles exakt so gewirkt von den Umständen, wie es kommen sollte. Er hat dich in die Situation gebracht. Es ist seine liebevolle, korrektive Maßnahme. Selbst bei den platten Reifen erinnere dich daran. Gott hat die Autorität, er tut alles, um dich liebevoll zu führen, zu leiten, zu korrigieren, voranzubringen. Und dann gestehe deine Unfähigkeit ein vor ihm und suche deine Hilfe bei ihm. Wende diese Prinzipien in allen Lagen an, denn dadurch erkennen wir Gottes Autorität als Retter in jeder Lage an und erinnern uns an unsere Unfähigkeit. Und denkt auch daran, wenn ihr mit anderen Geschwistern umgeht, wir könnten jetzt dieses Kapitel ansehen und sagen, nun, Jona hat ja gar keine Buße getan. Er hat überhaupt nicht jede Kleinigkeit bekannt. Er bekennt nicht mal, dass er Gott ungehorsam war. Er muss doch das Wurzelproblem nennen. Er macht das doch zum Schluss wieder. Nee, Jona, der hat keine Buße getan, der ist nicht umgekehrt. Und wisst ihr genau, das ist das Spannende an diesem Kapitel. Wir sehen hier nämlich, wie Gott mit seiner liebevollen, korrektiven Maßnahme seinen Diener zur Umkehr bewegt, obwohl er nicht alles auf den Tisch legt. Ihr Lieben, es ist ein Prozess und das müssen wir verstehen. Und da hilft uns dieses Kapitel auch im Umgang mit anderen. Warum? Weil wir eben doch sehen, dass Jona umkehrt. Warum? Weil Jona Gottes Autorität ganz klar anerkennt. Er hätte auch Gott komplett ablehnen können, so wie in dem Gleichnis von dem vierfachen Acker. Aber stattdessen erkennt er, Gott ist der Herrscher über alles. Gott hat das über mich gebracht. Und was tut Jona nicht? Jona tadelt Gott nicht für diese Maßnahme. Zweitens, er gesteht seine aussichtslose Lage vor Gott ein. Er hätte auch mit Stolz reagieren können. Kain zum Beispiel. Er sagt, Gott, du hast mir eine zu große Strafe gegeben. Jona, er erkennt an, Gott hat es über mich gebracht. Und er reagiert richtig. Nein, stattdessen sehen wir, dass er Gott nicht für diese Konsequenzen anklagt. Und er gelobt Gott, jetzt zu tun, wie der Herr ihm sagt. Und er sucht Rettung bei Gott. Er ist nicht selbstzentriert wie Saul, Wenn ihr die Geschichte von Saul lest, dann werdet ihr sehen, Saul denkt nur an sich, selbst als er zurechtgewiesen wird. Nein, stattdessen wendet er sich in seiner Not an den Einzigen, der ihn retten kann. Und er tut es, obwohl er zu Anfang noch nicht weiß, dass er gerettet werden wird. Ja, wir sehen kein Schuldeingeständnis. Wir sehen keine Buße über spezifische Sünden. Und doch, dennoch sehen wir, dass Jona umkehrt. Denn als er aus dem Fisch draußen ist, was tut Jona? Er geht und tut, was der Herr ihm sagt. Ganz im Gegensatz im Übrigen zu so vielen Menschen, die der Herr Jesus geheilt hat. Sie kamen nie wieder. Wir sehen Frucht der Buße bei Jona. Ist das Thema erledigt? Nein. Es wird noch weitergehen. Aber wisst ihr, all das spiegelt doch unser eigenes Leben als Christen wider, oder? Wie oft gleichen wir Jona in unserem Verhalten? Nicht, dass wir da stehen bleiben sollten. Wir finden genug Beispiele in der Bibel, dass wir Sünde bekennen sollen, Sünde hassen sollen, Verantwortung für unsere Sünde übernehmen sollen. Aber denkt auch daran, auch das ist immer ein Prozess. Und der Anfang dieses Prozesses, er wird hier bei Jona abgebildet. Und wir befinden uns eben auch immer wieder selbst am Anfang dieses Prozesses. Und wir verstehen doch selbst oft so langsam. Und aus genau diesem Grund, denkt daran, Gott erzieht uns mit seinen liebevollen, korrektiven Maßnahmen. Wie? Er schafft Umstände, die exakt passen. Er bringt uns genau dorthin, wo er uns haben will. Und Gott korrigiert uns liebevoll. Und welche drei Schritte der Umkehr hat das zum Ergebnis? Es ist erstens das Anerkennen der Autorität Gottes. Zweitens das Eingestehen der aussichtslosen Lage. Und drittens das Ausstrecken nach Gottes Rettung. Denn selbst am Tiefpunkt deines Lebens oder in der misslichsten Lage, wo du bist, in die du dich vielleicht selbst hineinmanövriert hast, wenn du seine Autorität anerkennst, deine aussichtslose Lage einsiehst und dich nach Gottes Rettung ausstreckst, dann ist er in der Lage, den Lauf unseres Lebens umzukehren. Egal wie verzweifelt unsere Situation ist. Wir können uns nicht an unseren eigenen Haaren aus dem Schlamm ziehen. Aber wisst ihr was? Gott, er kann. Lasst uns beten. Großer Gott, wir wollen dir danken für das Beispiel, was du uns mit Jona in deinem Wort gegeben hast. Und wie oft gleichen wir Jona. Aber es ist so ermutigend zu sehen, mit welcher liebevollen, korrektiven Maßnahme du an deinen Kindern arbeitest. Und wir wollen dir dafür danken, Herr, dass dein Wort uns auch aufzeigt, wie wir darauf reagieren können. Und es ist so ermutigend zu sehen, dass du alle Macht hast und dass du ein dritter Gott bist. Herr, hilf uns, unseren Stolz zu überwinden und zu dir zu kommen, anzuerkennen, wer wir sind und wer du bist. Anzuerkennen, Herr, dass wir ohne dich nichts sind, aber dass wir bei dir alles finden, was wir brauchen. Und dass du ein Rettergott bist. Danke, Herr, für diese Ermutigung aus deinem Wort. Amen.